So, es freut mich, mit euch zu sein dieses Wochenende. Für die, die mich nicht kennen, ich kenne einige von euch, habe ich schon gesehen. Ich komme aus Kanada, ursprünglich. Bin aber schon lange in der Schweiz, meine Frau ist Schweizerin. Und dass ich aus Kanada komme, erklärt den Predigt am Sonntagmorgen ein Kanadier Eishockey an Gott. Denn ich bin ein begeisterter Eishockey-Fan. Und ich werde zuerst diejenigen, die Eishockey nicht kennen, das beibringen. Und dann kommt der Predigt. Ich war in Kanada auch Lehrer für Geografie, für Geschichte, für Biologie und auch für meine Muttersprache Englisch. Nachdem ich meine Schweizer Frau kennengelernt habe, haben wir zuerst einmal unter Tibeter gearbeitet in Indien. Wir sind von der Schweiz nach Indien gefahren, über die Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, ganz abenteuerliche Reise. Und heute Abend geht es um der Zeit damals mit dem Vortrag Die Geist, der Geisterbaum. Es kommt gleich. Morgen Vormittag David und Goliath, das ist keine Kindergeschichte, das ist eine Geschichte für euch. David und Goliath, nur eine Heldensage. Ich selber bin Jud. Ich bin jedes Jahr einige Mal in Israel und ich arbeite mit Archäologen zusammen. Also das sind Leute, die ausbuddeln, die alte Kulturen ausgraben und seit 3 Jahren grabe ich mit einem Team von einer großen Universität in Israel in Gat aus. Gat, die Stadt von Goliath. Und ich werde einiges berichten morgen über das, was wir dort gefunden haben und überhaupt die ganze Geschichte von David und Goliath und was danach war. Ich habe auch Biologie studiert und gelehrt und das kommt zum Zuge morgen Abend mit dem Vortrag über Adam und die Neandertaler. Okay, dann fangen wir mit dem von heute Abend an. Und so werden wir einander vielleicht besser kennenlernen. Wer macht das mit den Lichtern? Sonst machen wir das nach kanadischer Art. Fange ich an zu schießen, aber es wäre besser. Ja. Ganz aus. Ganz dunkel. Total. Ja. In Indien, wo die Menschen mit schweren Lasten unterwegs sind und es sehr heiß ist, sind Menschen, aber auch Tieren für den Schatten eines Baumes sehr dankbar. Und so haben Bäume über die Jahrhunderte, Jahrtausende in Indien nicht zuletzt deshalb eine besondere Bedeutung bekommen. Es gibt auch heilige Bäume. Es gibt Tausende und aber Tausende von solchen Sadhus in Indien. Die werden von der Bevölkerung als besonders heilige Menschen betrachtet. Sie sind aber überhaupt nicht heilig. Diese Sadhus wandern von einem Ort zum anderen. Sie kampieren unter irgendeinem Baum an einem zentralen Platz, in einem Dorf oder ein Stadtquartier. Und sie erwarten, dass die Leute ihnen Geld geben, Essen geben, dass die Frauen sich gefügig machen. Und wenn sie das bekommen, was sie wollen, dann beten sie für die Menschen. Und wenn sie das nicht bekommen, was sie wollen, dann wird der Ort verflucht. Aber wie gesagt, diese Leute werden als besonders religiös und heilig betrachtet. Und deswegen, wenn sie Jahr ein, Jahr aus immer wieder auf ihre Tourneen unter einem bestimmten Baum kampieren, dann wird der Baum zu einem heiligen Baum und dann kann es sein, dass irgendein reicher Inder eine Kapelle um den Baum baut und stellt eine von diesen Sadhus an, um religiöse Übungen für die Leute abzuhalten. Aber ich möchte heute Abend von einer völlig anderen Art von Baum berichten, von einem Geisterbaum, und der befindet sich in diesem Tal, das ist das Kulu-Tal. Im Volksmund heißt es Tal der Dämonen, aus Gründen, die wir gleich sehen werden. Dieses Tal ist 100 Kilometer lang, nie mehr als 1 Kilometer breit. Und es gibt Seitentäler, die gehen zur linken und zur rechten ab und die können auch bis 18 Kilometer lang sein. Ein Riesengebiet. Und übrigens, täuschen wir uns nicht, der Talboden hier ist schon 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Und da wachsen Bäume und die Bäume wachsen viel höher. Bei uns ist die Baumgrenze 1800, da wären auf 2000 überhaupt keine Bäume. Aber Indien liegt viel näher bei dem Äquator, dort ist die Luft dicker und so können die Bäume doppelt so hoch wachsen wie bei uns hier in Europa. Also wir wohnten hier in diesem Ort und dann unsere Arbeit fing auf 2000 an und dann ging es hoch 4.000, 5.000. Nun, ich zeige euch ganz kurz, wo das sich befindet. Wir orientieren uns zuerst an Tibet in Indien. Pakistan wäre hier, Afghanistan. Wir sind in der Nordwestecke von Indien, nicht in Kaschmir, sondern zwischen Kaschmir und Nepal. Wir sind hier in diesem Tal, Kulu-Tal, nach dem Hauptort genannt, Kulu, aber wie gesagt, Tal der Dämonen. Nun, ich habe nur eine von den vielen Seitenflüssen dargestellt hier, das ist dieser. Und wo diese beiden Flüsse zusammenlaufen, da steht der Geisterbaum. Dass es ein Geisterbaum ist, erkennt die Bevölkerung an der roten Flagge. Die rote Flagge ist zugleich eine Warnung. Lauf ja nicht an diesem Baum vorbei, ohne den Geist in dem Baum zu opfern. Und dann gibt es Gräuelgeschichten, was Menschen geschehen sind, die eventuell, vielleicht in der Nacht haben sie die Flagge gar nicht gesehen oder solche Leute wie Susanne und ich, die ganz frech an dem Baum vorbeigelaufen sind, ohne zu opfern, ja, was dann nachher geschehen ist, wie sie umgekommen sind und Gräuelgeschichten, grässliche Dinge sind geschehen. Die haben immer gestaunt, dass wir das überlebt haben. Nun, es hat sich herumgesprochen, was dieser Geist für ein Opfer will. Er will Metall. Und deswegen hängen einige größere Metallstücke am Baum. Aber was ihr nicht seht, sind aber tausende von kleinen Eisennägeln, die mit Steinen in den Baum hineingehammert worden sind, als Opfer für den Geist, der in diesem Baum wohnt. Und ich möchte heute Abend von drei Menschen berichten. Drei Menschen, die wir persönlich kennengelernt haben. Drei Menschen, die an diesem Baum vorbeigelaufen sind. Ich möchte erzählen, wie der Geisterglauben ihr Leben beeinflusste. Jeder von diesen drei Menschen wurde nach und nach mit dem Evangelium von Jesus Christus konfrontiert und ich möchte berichten, wie sie darauf reagiert haben. Der erste Mann, wovon ich berichte, ist aufgewachsen in so einem kleinen Dorf am Hang, in einer von den Seitentälern. Es ist unser guter Freund Geju. Geju lebt immer noch, unser älteste Tochter Christa und ihr jüngster Bruder Philipp, die waren letztes Jahr in diesem Tal und sie haben uns Nachricht gebracht, Geju lebt noch. Nun, seine Frau ist hier im Schatten, wir werden ein besseres Bild später von ihr sehen, ein paar andere Verwandten und die Tochter Bina, die älteste. Sie darf an diesem Tag nicht in die Schule, sie möchte schon, aber sie darf nicht. Sie muss zu Hause bleiben, um für das Familienvieh zu schauen. Morgen darf sie in die Schule gehen, dann wird ihre jüngere Schwester für das Vieh schauen. Am dritten Tag der jüngere Bruder und dann ist Bina wieder am vierten Tag nochmals dran. Was macht Geju hier? Er spannt Wolle aus. Er ist gerade in Begriff, für seine Frau ein Kleid zu weben. Sehr viele Männer in diesem Tal weben für ihre Frauen einmal im Jahr ein Kleid. Nicht, weil sie die Frauen lieben. Es geht um Eigenliebe. Es gehört zur Ehre eines Mannes, dass er gut weben kann. Und die Frauen sind lediglich Modepuppen. Sie stellen seine Kunst quasi zur Schau. Diese Kleider sind eigentlich Wolldecken. Nun, das sind die Alltagskleider, das sind nicht die Festkleider, die für das große Fest einmal im Jahr gewoben werden von den Männern. Diese Wolldecken werden auch als Wolldecken in der Nacht benutzt. Am Tag bindet man es um den Hüften mit einem Gurt, nie aus Leder, denn die Kuh ist heilig. sondern aus Seil oder Plastik oder irgend so was. Es wird dann über den Schulter gebunden mit einer silbernen Kette, echt Silber. Überhaupt, die Frauen tragen das Familienreichtum an ihrem Leib, Gold und Silber. Das ist ganz gewöhnlich in Indien. Also die Frauen sind, ja, der Mann stellt quasi sein Reichtum anhand von der Schmuck der Frau zur Schau. Vorn in diesem Kleid gibt es so einen Bausch, da kann man allerlei mittransportieren. Man kann eine zweite nehmen und ein Kind auf dem Rücken anbinden. Sind sehr praktisch und wie gesagt, in der Nacht nimmt man das Kleid ab und schläft man darin. Meine Frau hat, wo wir hier gearbeitet haben, ebenfalls so ein Kleid getragen, aber ich muss zugestehen, nicht von mir gewoben. Zur Ehre eines Mannes gehört neben den Weben von bunten Stoffen auch das Bestellen der Felder, wobei nur die ehrenvolle Arbeit mit den Tieren wird von den Männern verrichtet. Die Handarbeit, die wirklich harte Arbeit, wird von den Frauen verrichtet und ihren Töchtern. Der Mann ist hier auf dem Bild zu sehen in einer ganz typischen Pose. Dort pennt er, während seine Frau das Land von allerlei Dornengestrüpp befreit. Und die Frauen sehen nach kurzem dementsprechend aus. Diese Frau ist keine 20 Jahre alt, sie hat schon mehrere Kinder. Man bekommt das erste Kind in der Regel dort so mit 13 Jahren. Mit 30 ist man schon Großmutter. Mit 40 stirbt man. Und die Frauen sehen mit 30 aus wie eine Frau bei uns. Also mit 40 sieht eine Frau dort aus wie eine Frau bei uns, mit 85 vielleicht. Ja. Sehr schweres Leben. Sind ein Stück weit selber daran schuld. Ja, was heißt Schuld? Die wissen nichts anderes, die kennen nichts anderes. Es ist nämlich so, Geju und die anderen Jungs, die sind total von den Müttern verwöhnt worden. Sie dürfen keine Arbeit machen. Die Schwestern machen die Arbeit und die Jungs sitzen da und machen abschätzige Bemerkungen über ihre Schwestern, während sie schuften. Einmal, ich bin in Kanada aufgewachsen, natürlich völlig andere Einstellung zur Arbeit und so. Einmal ging ich, während meine Frau am Kochen war, wir hatten kein Wasser im Haus, ich ging zum Dorfbrunnen mit zwei Eimer, um Wasser zu holen. Da stürzten drei rabiaten Frauen auf mich zu, haben mich beschimpft, haben die Eimer aus meinen Händen gerissen, haben die Eimer gefüllt und haben gesagt, das sei eine Unehre für einen Mann, so eine Arbeit zu machen. Und sie haben das Wasser dann ins Haus gebracht und sie haben mich gewarnt, ich soll das nie wieder machen. Nun, ich hatte Respekt vor diese kräftigen Frauen und deswegen habe ich dann immer so um Mitternacht herum das Wasser geholt, ja, wo sie geschlafen haben. Ja. Nun, Geju ist in dieser Kultur aufgewachsen, er kannte nichts anderes und so ist er ebenfalls mit seiner Frau Rukmani umgegangen. Nun, das Kulu-Tal ist ein sehr fruchtbares Tal, vorausgesetzt, es kommt Wasser auf die Felder. Nun, ich möchte, nachdem ich jetzt Geju kurz vorgestellt habe, möchte ich den zweiten Mann, wovon wir berichten werden, vorstellen. Er ist kein Inder, kein Hindu wie Geju, sondern er wohnt auf der anderen Seite dieser Bergen. Diese Bergen sind hier 6000 Meter hoch. Ich stand einmal hier oben am Neujahr, ja, vor vielen Jahren. Das war richtig ein Abenteuer. Und auf der anderen Seite haben wir schon das Gebiet Tibet. Und der zweite Mann, wovon ich berichte, der kommt aus Tibet. Die Tibeter sind ganz anders als die Inder. Wir haben freilich andere Sprachen, andere Religion. Die meisten sind Buddhisten, die meisten Inder sind Hindus. Die tragen andere Kleider, andere Sitten, anderes Essen, völlig anderes Volk. Nun, Gelsang, so hieß der. Also die Inder heißt Geju und jetzt haben wir Gelsang. Gelsang war ein tibetanischer Händler. Ich habe keine echte Bilder von Gelsang. Ich benutze irgendwelche Bilder von Tibeter, um seine Geschichte zu erzählen. Aber wir kennen ihn persönlich. Er kam jedes Jahr über den hohen Pass dort hinten. Jetzt haben wir Sommer, jetzt ist der Schnee weitgehend weg auf dieser 6000er. Er kam jedes Jahr über den Pass mit seinen Tieren beladen, mit Güter aus Tibet, Salz, Wolle, Mineralien, so. Und da, diese Güter hat er dann in Indien umgetauscht gegen indische Stoffe, Gewürze und so weiter, Tee. Und dann ging er wieder über den Pass mit indischen Gütern vor dem Wintereinbruch und hat dann in Tibet diese Güter verkauft. Und so hat er seinen Lebensunterhalt bestritten. Und einmal bei Überqueren von diesem hohen Pass, der ist 4000 Meter hoch und heißt Pass der toten Männer, da sind sehr viele umgekommen dort. Ich bin auch fast einmal umgekommen hier oben. Einmal, als er über diesen Pass ging, fing er an zu überlegen. Wer hat das alles geschaffen? Wer hat alles gemacht? Nur das war für ihn als Buddhist eine absolut revolutionäre Gedanke. Denn in dem Buddhismus gibt es keinen Schöpfergott, denn es gibt gar keine Schöpfung. Es ist alles Illusion. Ihr meint, ihr sitzt hier. Es gibt weder euch noch die Stühle, worauf ihr sitzen. Und indem ihr festklammern am Leben, verlängert ihr nur noch euer Leiden. Also wenn ihr nur loslassen würdet vom Leben und zur Erkenntnis kommen würden wie der Buddha, dann würdet ihr realisieren, dass es alles Illusion. Also es gibt überhaupt keinen Schöpfergott, denn es gibt gar keine Schöpfung. Und so als Gelsang anfängt zu überlegen, wer hat all das geschaffen, war das für ihn als Buddhist völlig ungewöhnlich. Und er dachte, wenn ich zu Hause in meinem Zelt in Tibet unsere Götter opfere, Buddha, verschiedene Gottheiten, der Dalai Lama, ja, diese Gottheiten, die sind aus Metall oder Holz gemacht oder Stein. Wer hat den Stein geschaffen? Das Metall, der Erz. Wer lässt die Bäume wachsen? Der Dalai Lama ist ein Mensch. Wer hat uns Menschen geschaffen? Also, völlig ungewöhnliche Frage. Aber er hat sich vorgenommen, er hat gedacht, scheinbar wohnt dieser Gott, der alles geschaffen hat, nicht in Tibet. Ich habe ihn nie gesehen. Das nächste Mal, wenn ich in Indien bin, werde ich ihn suchen. Und so, das nächste Mal, als er nach Indien kam, jedes Mal, als er einen Hindu-Tempel gesehen hat, hat er seine Tiere angebunden, hat ihn ja, erhebliche Mühe bedeutet, ging auf den Tempel zu, zog seine Lederschuhe aus. Die Tibeter haben selber zwar kein Problem mit heiligen Kühen und Leder, aber er wusste, wenn ein Hindu ihn erwischt im Tempel, mit Lederschuhen, dann ist er tot. Ja. Also zog respektvoll seine Lederschuhe aus, ging hinein, schaute sich die Götter an. Mit der Zeit hat er gedacht, ja nun, die Tempel haben zwar eine andere Architektur als unsere Tempel in Tibet, die Götter sehen ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen dasselbe. Und ich meine, wir haben in Tibet auch unsere Geisterbäume, nur opfern wir nicht Metall, sondern Steine für unsere Geister. Aber im Grunde genommen dachte er, es ist dasselbe. Aber er hat nirgends den Gott gefunden, der Himmel und Erde geschaffen hat und war ziemlich entmutigt. Aber er kam dann in eine größere Ortschaft, wo er bis dahin nie gehandelt hat. Und plötzlich sah er einen ganz eigenartigen Tempel, oben auf dem Berg. Und er dachte, was ist denn das für ein Tempel? Und er hat ein Inder gefragt, der gerade nebenbei vorbeigelaufen ist, wessen Tempel ist das? Ach, das ist der Christentempel, sagte der Inder. Ja, Christentempel, was ist das? Ja, am besten schaust du das selber an. Okay, er hat seine Tiere jemand anvertraut, ging hoch, zog freilich seine Lederschuhe aus, denn man weiß ja nie, was die Christen von Kühen halten, machte eine große Holztür auf, es knackste, es war ein schlecht beleuchteter Raum, es roch ziemlich muffig, aber er schaute sich die Götter der Christen an und dachte, ach du Schreck, wie hässlich sind die Götter der Christen. Also unsere Götter sind viel schöner. Aber irgendwie war er doch enttäuscht, als er heimkehrte nach Tibet, ging über den hohen Pass, legte einen Stein auf dem Haufen als Opfer für die Berggeister und verschwand in diesem Land, enttäuscht, dass er den Gott nicht gefunden hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir müssen ihn gehen lassen, denn zu jener Zeit dürfte man nicht einmal als Tourist nach Tibet, unterdessen ist das möglich, aber es jene Zeit, das, was ich euch erzähle, das ist vor mehr als 30 Jahren abgelaufen, ja, diese ganze Geschichte. Das war nicht möglich. Also wir lassen ihn gehen. Wir bleiben auf dieser Seite. Im Tal der Dämonen. Wie gesagt, ein sehr fruchtbares Tal, vorausgesetzt Wasser auf die Felder kommt. Da kann man sogar Reis anpflanzen. Nun, früher war das so, dass das Schmelzwasser von Schnee in den Gletschern wurde von einer Serie von Kanälen umgeleitet, um die Berghänge hinunter und auf die Felder. Sehr raffiniert, ähnlich wie in Wallis bei uns hier in der Schweiz, in manchen anderen Gebieten auch, so die Suonen, diese Kanäle, die Berghänge entlang schlängeln und Wasser dann von Schnee bis auf die Felder bringen. Aber eben die Männer haben Wichtigeres zu tun, als für den Unterhalt der Kanäle zu sorgen. Sie müssen viel schwätzen und einander besuchen und so mit der Zeit ist alles zerfallen und heute ist man voll auf die Monsunregen angewiesen. Nur das sind ziemlich regelmäßige Regen. Die fangen im Indischen Ozean an, die kommen dann im Mai so hoch und etwa Mitte Juni, 15. Juni jedes Jahr, treffen diese tropische Regen in Kulutal ein. Und da muss man einige Monate lang nicht mehr fragen, wie wird heute das Wetter sein. Es gibt nur eine Antwort, es wird regnen. Natürlich ab und zu die Sonne, aber es regnet. Und dann, so gegen Herbst, hört der Regen auf und dann fängt alles an auszutrocknen. Und da muss man nicht mehr fragen, wie wird heute das Wetter sein. Die Sonne wird scheinen, monatelang. Und dann sehnen sich die Leute und die Tiere und alles nach Regen im nächsten Jahr, so 12. Juni, man guckt schon, na, noch keine Wolken. Bitte, die hatten keinen Fernseher, sie konnten nicht Satellitenbilder sehen und so. 16. Juni, immer noch kein Regen. 17. Juni, immer noch kein Regen. Da bekommt man mit dem Angst zu tun. Ja, alle Büsche und Pflanzen sind ausgetrocknet, nur die mit tiefen Wurzeln sind noch grün. Wie haben wir unseren Dorfgott beleidigt? Man geht schnell zum Tempel, holt ihn heraus, staubt ihn ab, um ihn zu dienen, einen Götzendienst zu machen. Nun, diese Dorfgeister oder diese Dorfgötzenbilder bestehen aus einem Holzgerüst, umhängt mit vielen bunten Stoffen und viel Schmuck. Und vorn hat man goldige oder silbrige Masken angebracht. Nur diese Masken, die haben zwar Augen, aber die sehen nichts und ihre Ohren hören nichts und aus ihrem Mund kommt kein Laut. Und deswegen braucht der Dämon, der Geist, der in diesem Bild wohnt, einen Sklaven, der für ihn sieht, hört und redet. Und das ist in diesem Fall diesen Mann hier. Der gehört zu einer Familie, in jedem Dorf gibt es so eine, ja? Gehört zu einer Familie, die seit hunderten von Jahren die Diener oder die Sklaven der Dämonen geliefert haben. Das sind Familien, die medial sehr versiert sind, also sie können Kontakt aufnehmen mit der Geisterwelt. Und das ist für die Leute am Ort natürlich sehr, sehr wichtig, dass jemand vermittelt zwischen ihnen und ihrem Gott, der hier in diesem Bild lebt. Zum Beispiel, ein Bauer verliert sein Axt. Da kann man nicht einfach zum Eisenwaren gehen und wieder eine Axt holen. Ja? Das ist eine Riesentragödie. Wo ist der Axt? Gestohlen, verloren, hingelegt, vergessen. Ja? Man weiß es nicht. Aber der Geist, der hier drin wohnt, der weiß es sehr wohl. Und so bringt der Bauer eine Gabe zum Tempel und der Sklave bereitet sich vor, um den Geist zu fragen. Er muss natürlich die Kontrolle über seine eigenen fünf Sinne verlieren, damit er für den Geist reden kann. Und um das zu tun, nimmt er eine tonene Schale mit brennenden Kohlen und legt Marihuana-Blätter drauf. Das Hasch wächst dort wild. Legt das drauf und fängt an, das einzuatmen, während die Tempelmusikanten um ihn stehen mit ihren Trommeln und sie schlagen einen Rhythmus ein im Takt mit seinem Herzschlag. Und der Einfluss von diesem dröhnenden Beat plus Rauschgift versetzt ihn in eine Ekstase. Plötzlich zuckt er und er kommt aus einer Kehle, womöglich eine absolut fremde Sprache, Stimme, manchmal fremde Sprache, die er selber gar nicht kann. Grauenhaften Blick in seinen Augen. Ja, ich bin nicht neugierig, um solche Dinge zu sehen, aber wenn man dort lebt, sieht man das, erlebt man das immer wieder. Er zuckt und dann wissen die Leute, der Geist ist in ihm hineingefahren. Sie fragen, wo liegt der Axt? Und aus seiner Kehle kommt diese fremde Stimme, die sagt, der Axt liegt dort und dort. Und wenn man hingeht, dort liegt der Axt. Und der hat keine Ahnung, wo der Axt liegt. Aber der Geist, der hier drin lebt, der weiß es. Und dieser Geist kann heilen. Dieser Geist kann vieles. Das ist wie die Zauberer in Ägypten. Sie haben ihre Stöcke hingeschmissen, die sind auch zu Schlangen geworden. Wir dürfen nie vergessen, dass der Teufel bereit ist, willige Menschen Fähigkeiten zu verleihen, um sie unter seine Kontrolle zu bekommen. Nun, diese Sklaven der Dämonen, die haben natürlich ein großes Ansehen und großen Einfluss am Ort auf Kosten ihrer eigenen Seele. Ich lernte einen früheren Sklaven von den Dämonen kennen, der sich bekehrt hat zu Jesus Christus, der verlor die Fähigkeit, Kontakt aufzunehmen mit den Dämonen, er wollte es auch nicht mehr. Das hat natürlich ihn was gekostet. Aber er hat gesagt, Richard, du kannst dir nicht vorstellen, wie grauenhaft das ist, in den Krallen von diesen Dämonen zu sein, von ihnen besessen zu sein. Er sagt, wir haben Ansehen, aber ich spucke darauf, was ich in Jesus bekommen habe, das übertrifft alles, was ich damals an Macht hatte und sowieso ohne die Nebenerscheinungen. Also, der Dorfgott, der Dämon, der in diesem Gebilde lebt, wird auf dem Dorfplatz getragen. Man muss ihm dienen, damit es Regen gibt. Der Tempelorchester stellt sich auf und den ganzen Tag lang und bis spät in der Nacht hinein wird getanzt vor diesem Bild. Und ohne Alkohol und ohne Rauschgift keinen anständigen Gottesdienst. Also die Männer versetzen sich in einen absoluten Rausch, währenddem sie um dieses Bild tanzen. Und plötzlich geht ein Schrei hoch, die Wolken kommen. Nun, wenn sie einen Fernseher gehabt hätten, hätten sie gesehen, dass die Wolken im Anzug waren. Ja? Aber jetzt sind die Wolken da. Unser Gott hat uns Regen geschenkt. Und jetzt kann man das Götzenbild in den Tempel verstauen. Der Mohr hat seinen Dienst getan, jetzt kann er wieder gehen und ruhen. Und jetzt gehen dann die Frauen an der Arbeit mit ihren Töchtern. Nun, einmal im Jahr gibt es das Großgeisterfest. Das ist eben das Fest, wo die Frauen die bunten Kleider dann tragen. Da kommen viele, viele, viele Dörfer zusammen an zentralen Orten in diesem Tal, so in den Bezirksorten, Hauptorten. Da gibt es eine Riesenwiese. Und da kommt ein Dorf von 200 Bewohnern, sie stellen ihr Geisterbild hin, die kampieren eine Woche um ihr Bild. Und nebendran ist der Nachbardorf und die kampieren um ihr Götzenbild und so weiter. Und das waren natürlich super Möglichkeiten für uns, Traktaten zu verteilen, mit Menschen zu reden. Und so haben wir natürlich alles, was mit dabei geschehen ist, miterlebt. Und jetzt werden die Geister hineingetragen, eins nach dem anderen. Und ich habe mich schon gewundert. Mir schien es, dass die Männer versuchten, gerade zu laufen, aber diese Bilder, die schaukelten grauenhaft. Und ich dachte, was ist denn das für ein Trick dahinter? Wie können sie gerade laufen und das Bild schaukelt? Und dann habe ich diesen ehemaligen Sklaven von den Dämonen gefragt, wie bringen die das fertig? Was ist der Trick dahinter? Er hat gesagt, Richard, das ist überhaupt kein Trick, das Bild bewegt sich. Da ist ein Geist darin. Er hat gesagt, du hast bestimmt gesehen, dass manchmal die Männer anfangen zu rennen, manchmal 45 Grad steil am Berghang hinunter, riskieren ihr Leben. Sie werden getrieben von dem Bild. Nun, ich hatte damals in Kanada natürlich in der Bibelschule folgende Bibelstelle schon gelesen und so, aber irgendwie in Kanada wurde ich nicht so brutal mit dem Ganzen konfrontiert. Was die Heiden opfern, das opfern sie bösen Geistern und nicht Gott. Das sind tatsächliche böse Geister in diesen Bildern. Und, wie gesagt, ohne Rauschmittel, ohne Alkohol, kein Gottesdienst. Und was die Frauen alles erleben in diesen Wochen, ist grauenhaft. Und nachher, wenn alles vorbei ist, gehen alle wieder nach Hause. Frauen gehen an die Arbeit mit ihren Töchtern. Und die Götzendiener liegen im ganzen Bezirk herum, zerstreut, benommen, besoffen, vollgepumpt. Nun, der junge Geju ist in dieser Gesellschaft aufgewachsen und irgendeinmal hat er angefangen zu überlegen, ist das das Wahre? Und er dachte, unsere Götter verlangen alles von uns ab. Wir bekommen nichts, ohne dass wir teuer bezahlen. Wenn ich aber um mich herum schaue, dann sehe ich Hinweise dafür, es muss ein Gott geben, der schenkt und nichts verlangt. Der wunderbar schenkt, der alles wunderbar geschaffen hat. Wo ist dieser Gott? Der wohnt scheinbar nicht in unserem Tal, dachte der junge Geju. Damals war einiges jünger als das Bild vorher. Und er dachte, scheinbar wohnt der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht in unserem Tal, obwohl wir viele Götter haben. Wahrscheinlich wohnt er in irgendeinem Tempel in einem Nachbartal. Ich suche ihn. Nun, Geju war, wohlgemerkt, Sohn von einem Bezirkshauptmann. Ein hoch angesehener Mann. Und so war die Familie ein hoch angesehener Familie. Und es gehört einfach in so einer Familie zum guten Ton, dass wenn der Sohn, er war schon frisch verheiratet, aber immerhin, er ist immer noch der Sohn von dem Bezirkshauptmann, er stellt sich seinem Vater vor und berichtet, was er vorhat. Es gehört einfach dazu. Und als er erzählte, er hat vor, einige Nachbartäler zu besuchen, hat der Vater gesagt, ja, gut, mein Sohn, Junge habe ich es auch gemacht. Warum? Wirst du jemanden treffen oder so? Ich suche Gott. Hä? Ich suche den Gott, der alles geschaffen hat. Komm nicht in Frage, du bleibst hier. Du beleidigst mich. Du beleidigst deinen Großvater. Du beleidigst deinen Urgroßvater. Was meinst du, Junge? Wenn es diesen Gott geben würde, hätten wir ihn nicht schon längst gefunden? Was meinst denn du? Und sowieso, du bleibst hier. Deine junge Frau ist schwanger, sie wird bald gebären und wir wollen die Geburt deines Sohnes würdig feiern. Wie hat der Alt gewusst, dass es ein Sohn sein wird? Hätte auch eine Tochter sein können, ja? Man hat keinen Ultraschall und alles dort, ja? Ja, selbstverständlich wird es ein Sohn sein. Alles andere wäre eine absolute Schande für so eine hoch angesehene Familie. Der älteste Sohn bekommt als Erster ein Sohn als Kind. Wenn eine Frau eine Tochter gebiert, das ist schon Grund zur Scheidung. Wenn ein Mann besonders... Ja, du musst nicht unbedingt vor mir da hingehen. Ach so, danke, vielen Dank. Ja. Ja. Wenn ein Mann besonders gnädig ist, kann er seine Frau eine zweite Chance geben. Ja. Nach der ersten Tochter. Meine Frau hat in einem kleinen Missionsspital ausgeholfen, als wir dort gearbeitet haben. Ich habe Krankenwagen gefahren und sie hat in der Maternität mitgeholfen. Und einmal hat sie das neugeborene Baby gewaschen, brachte es der Mutter. Die Mutter drehte sich zur Wand und hat das Kind fast aus der Hand geschlagen. Weg damit, will es gar nicht sehen.
Ich habe so eine herzige Tochter. Eben eine Tochter, schon meine zweite Tochter. Mein Mann wird sich von mir scheiden lassen. Schmeiß es in den Fluss, ich will es gar nicht sehen.
Ja, selbstverständlich wird das erste Kind von so einer Familie ein Sohn sein. Alles andere wäre eine Blamage. Geju raffte sämtliches Mut zusammen und sagte, Vater, ich war dir immer gehorsam und ich ehre dich. Aber in diesem Fall muss ich mein Gewissen mehr sorgen. Du bleibst hier. Nein, Vater, wenn ich ein guter Vater sein will für das neue Kind, muss ich eine Antwort auf meine Frage bekommen. Nein, du bleibst hier. Nein, Vater, ich werde gehen. Also geh dann, aber ich sag dir, diesen Gott gibt es nicht. Namaste ji, kiale tike. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Geht's Ihnen auch gut? Ja, mir geht's gut. Wie heißest du, Junge? Ich heiße Geju. Ja, wo kommst du her, Geju? Fragte dieser Mitreisende. Ja, ich komme aus dem Kulutal. Ja, was machst du denn bei uns? Ja, ich suche Gott. Habt ihr dann nicht genug Götter? Ja, das schon, jedes Dorf. Aber ich suche den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Kennst du? Ja, Junge, wo? Ja, lebe wohl, ciao, ciao. Und so ging Geju von einem Tal zum anderen, von einem Tempel zum anderen. Er musste keine Lederschuhe ausziehen, denn er war Hindu, er trug kein Leder. Ging hinein, schaute sich die Götter an, ging enttäuscht weiter. Er hat auch echte Sadhus kennengelernt, nicht diese Pseudo-Sadhus, die wie Parasiten vom Volk leben, sondern Männer, die sich wirklich einfach Gott suchen und meditieren, die ziehen sich zurück aus der Gesellschaft, verlassen ihre Familien, lassen ihre Frauen mit den Kindern zu Hause und lesen die heiligen Bücher der Hindus, meditieren, praktizieren Yoga und so weiter. Geju saß stundenlang zu ihren Füßen, lauschte ihre Worten, stellte ihnen Fragen. Und eine Frage hat ihn ganz besonders beschäftigt. Wenn ich den Gott finde, das ist ein allmächtiger Gott, aber ich bin ein sündhafter Mensch. Wie kann ich meine Sünden loswerden? Und als dieser Sadhu ihn erklärte, er muss noch eine weitere Reise machen, viel weiter zum heiligen Gangesfluss, und dort muss er dann baden und dann wird er rein von den Sünden. Das hat ihn auch nicht irgendwie nicht so befriedigt, diese Antwort. Und so hat er weiter gereist. Und einmal kam er in das größte Dorf, das er je in seinem Leben erlebt hat, ein Dorf mit mehreren Millionen Einwohnern. Und als er das Zentrum von diesem Dorf zustrebte, plötzlich sah er ihn, den größten Tempel, den er je in seinem Leben gesehen hat. Und er dachte, wenn es einen Gott gibt, der Himmel und auch Erde geschaffen hat, dann muss das sein Tempel sein, denn das streckt bis an den Himmel. Aber wie komme ich hinein? Er ging über die Straße, ist fast umgefahren worden, ist ein einfacher Junge vom Dorf, ja, vom Land. Er war überhaupt nicht gewohnt an den Verkehr. Versteckte sich hinter einem Baum und schaute den Eingang von diesem Tempel an. Und da hat er Männer gesehen, komisch bekleidet. Dunkel, komisch ein Stück Stoff um den Hals gebunden. Und sie waren schon Hindus, man hat das gemerkt. Aber sie trugen Lederschuhe und einen Ledergurt und trugen Ledertaschen. Und die steuerten auf den Eingang zu, gefolgt von feinen Damen in feine seidene Saris. Und als sie an den Eingang kamen, der Eingang war wie unsichtbar, doch war es ein Eingang. Und die verschwanden durch diese unsichtbare Tür und kamen nicht mehr heraus, dafür kamen andere. Und er dachte, wenn ich Gott finden will, muss ich auch durch diese unsichtbare Tür. Und so wartete er. Er hat sich natürlich geschämt mit seinen Kleidern und so vom Land. Aber wo niemand gerade herum war, spiedete er auf die Tür, gab einen Stoß und ist fast wieder auf die Straße rausspediert worden. Er konnte sich im letzten Moment hinter eine große Pflanze in der Eingangshalle von diesem Tempel verstecken. Wie komme ich dann hoch? Und dann hat er gesehen, wie manche dieser Männer, gefolgt von den Damen, an eine Wand ging, da war ein roter Knopf, und einer drückte auf den roten Knopf, und nach einer Weile machte sich die Wand auf, alle gingen in die Wand hinein, die Wand machte sich zu, Und die kann man nicht mehr. Dafür später kann man andere. Und er dachte, wenn ich Gott finden will, dann muss ich wahrscheinlich auch durch die Wand. So wartete, bis niemand herum war, spielte auf die Wand zu, drückte. Plötzlich ging die Wand auf, ein kleiner Raum. Er trat in den kleinen Raum. Die Wand machte sich hinter ihm zu. Boah, der fuhr gegen Himmel. Sein Magen blieb auf Erden, aber der fuhr gegen Himmel. Ja. Und nach einer Ewigkeit machte sich die Wand auf. Und er stand in einem hellen Raum, ringsherum Glasfenster. Es war hell. Und dann sah er sie. Die Damen mit den seidenen Saris. Jeder saß an einem Stuhl vor einem Tisch. Und sie machten plingeti, plingeti, pling, ping, plingeti, plingeti, ping. Hey, es war vor Computerzeitalter, gell? Ja? Aber als Gedju den Raum betrat, hörte es auf mit der Plinkety, Plinkety, Plink, Pink. Alle schauten Gedju an. Der wurde ganz nervös, alle diese schönen Frauen, die ihn anschauten. Er mit seinen einfachen Kleidern. Aber er wollte Gott finden, so ging er auf ein Fenster und schaute. Da lag ganz Neu-Delhi, die Hauptstadt Indiens, zu seinen Füßen. Aber den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat er selbst in diesem hohen Tempel nicht gefunden. Nach einigen Wochen befand er sich wieder im Tal der Dämonen, legte ein besonders großes Stück Metall als Opfer hin, dass ihm nichts Schlimmeres geschehen ist, und ging nach Hause. Und jetzt wird unsere Geschichte ähnlich wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Denn sein Vater hat ihn von weit her kommen gesehen und eilte seinem Sohn entgegen. Aber jetzt hört die Ähnlichkeit mit der biblischen Geschichte wieder auf. Denn als Gedjus Vater ihm entgegenkam, kam er ziemlich spöttisch entgegen und sagte, ja nun, hast du ihn gefunden? Zeig mir ihn. In deine Tasche? Wo? Hast du ihn gefunden? Nein. Hab's dir aber gesagt. Aber die heutigen Juden, die wollen uns alles immer besser wissen. Aber jetzt gehe ich nach Hause. Pech, das war eine Tochter. Lass dich scheiden, nimm eine gescheitere Frau. Nun, als Gedju über die Felder ging, dachte er, schade, schade. Ist doch zu schön, um wahr zu sein. Diesen Gott gibt es scheinbar nicht. Und doch, wie manche von euch sehr wohl wissen, es gibt diesen Gott. Und diesen Gott hat vor mehr als 2000 Jahren, ja, 3000 Jahren fast, durch einen König sagen lassen, ich liebe, die mich lieben. Und die mich ernstlich suchen, finden mich. Und so hat Gott vor etwa 2000 Jahren alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass Gedju ihn finden könnte. Und das fing am Pfingsten an. In Jerusalem. Da waren Juden. Nicht nur aus dem Römischen Reich, auch aus dem Persischen Reich. Und viele dieser Juden bekehrten sich zu Jesus Christus, kehrten nach Hause. Und viele dieser Juden im Persischen Reich waren Händler. Juden sind große Händler, ja, bis heute geblieben. Und es gab zu jener Zeit, schon seit Abraham, gab es Handelswege mit Schiffen bis nach Indien. Sogar noch weiter, bis nach China und Korea und so weiter. Denn die Gewürze und die Weihrauche und so, die im Tempel in Jerusalem benutzt wurden, sie stammten nicht nur aus Arabien, die stammten sogar aus dem fernen Osten. Und auch viele andere Güter wurden gehandelt und so kam das Evangelium sehr schnell nach Indien, nach Südindien. Denn bevor der letzte Apostel Johannes gestorben ist, der letzte Apostel von Jesus gestorben ist, waren schon die ersten christlichen Missionare in Südindien. Die haben in Vollmacht das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Es kamen Tausende von Südindien zum Glauben an Jesus. Und die ersten paar Generationen waren das lebendige christliche Gemeinden. Aber es ist natürlich so, dass du kannst zwar in eine christliche Familie hineingeboren werden, aber das macht dich nicht zum Christ. Man kann nur wiedergeboren werden als Christ. Jeder, der geboren wird, ob in eine christliche, Hindu, Muslim oder egal was für Familie, ist im Grunde genommen ein Kind von der Herrscher dieser Welt, und das ist der Teufel. Der Teufel ist der, der diese Welt beherrscht. Der hat die Herrschaft dieser Welt im Garten Eden von den ersten Menschen abgelöst, und seither herrscht er. Und so, auch Kinder in einer christlichen Familie müssen selber zu dem Punkt kommen, wo sie entscheiden, will ich wechseln von der Herrschaft des Teufels zu Gott durch Jesus oder eben nicht. Und im Laufe der Zeit geschah hier im Südindien dasselbe, was in Europa früher geschah. Christentum wurde langsam so eine Tradition. Man hat zwar die Bibel, aber man las nicht darin. Man hat zwar gebetet, Amen, aber ohne innere Bewegung. Ja? Einfach so eine Formel, so ähnlich wie die Mantras, die Heiden dort in Indien beten. Man hat die hohen Festtage, Weihnachten und Ostern gefeiert und so. Aber da ging es vielmehr um Geschenke und Bims, Bams und Bums und nicht um Jesus. Es vergingen Jahrhunderte und da kamen wieder Missionare von Europa nach Südindien. Erstaunt, Tausende von Christen dort zu entdecken, Kirchen. Aber dann ebenfalls erstaunt, dass sie feststellten, die meisten von ihnen sind zwar mit Namen Christ, aber innerlich überhaupt keine Christen. Absolut, ja, christliche Heiden, ja. Und so haben christliche Missionare angefangen, Christen zu missionieren. Es gab Erweckung. Es kamen wieder Tausende von Indern zum Glauben an Jesus Christus. Auch heute ganz lebendige Gemeinden in Südindien. Und das ist so schön, wenn man in einer Gemeinde ist. Da gibt es für die Jugend was, es gibt für die Teenies was, es gibt für die Kinder was, es gibt für die Frauen was, es gibt für die Männer was, es gibt für allen was. Und du hast deine Freunde dort und du brauchst gar nicht irgendwie außerhalb von dem christlichen Dorf, ja, Gemeinde, christliches Dorf, irgendwie Gemeinschaft zu suchen oder so, da hast du alles. Bist in sich zufrieden. Aber in der Schule haben einige dieser jungen Christen gelernt, oben in den Himalayas, da wären hier in diesem Gebiet, gut, dass man kannte das Gebiet, ja, von Bildern her und so, aber es müsste dort Stämme geben, die nicht einmal den Namen Jesus gehört haben. Und dann haben sie ihre Eltern gefragt, wer geht zu diesen Leuten hin? Och, Gott wird schon dafür sorgen. Aber die haben in der Bibel gelesen und ja, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ja, aber wie sollen sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben. Und wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne predigen? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Eben, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkünden. Und von Gott bewegt, kamen unsere beiden guten Freunden Thomas und Jote vom Süden nach Norden. Völlig neue Kultur. Die sind schwarz wie Afrikaner. Geju und seine Leute sehen aus wie Italiener. Hellhäutig. Andere Kleider tragen sie. Andere Sprache. Sie müssen eine völlig neue Sprache lernen. Anderes Essen. Andere Sitten, andere Denkweise. Sie waren effektiv ausländische Missionare im eigenen Land. Und die Höhen, schon 2000 Meter. Und ihr Dorf am Indischen Ozean liegt nur einige Meter über dem Meeresspiegel. Und jetzt sind sie auf 2000, 3000. Und ja, da bin ich dann dazugestoßen. Ich war der Packesel. Ich habe dann das Gepäck weitgehend getragen. Ja. Und da sind wir von einem Dorf zum anderen. Namaste ji, kiale, tike. Wir haben etwas für Sie. Hey Jungs, wir sind auf der Weg in die Schule. Die Bücher, die ihr dort tragen, gehören sie euch?
Nee,
Bücher sind teuer. Die gehören der Schule. Ihr habt ja kein einziges Buch, das euch allein gehört.
Nee, nicht, das
geht gar nicht. Wir hätten für euch ein Buch. Ja, was kostet's? Ja, natürlich kostet es was. Was nichts kostet, ist nichts wert. Wie viel? 3 Cent. Das wären so 4,5 Rappen. So. Ja. 3 Cent ist eine Menge Geld, hey. Ja, aber schaut eure Hände an, die sind gelb. Ihr raucht. Das kostet auch was, oder? Ja. Ja, schaut in eure Taschen, habt bestimmt 3 Cent. Und in der Tat haben sie 3 Cent gehabt. Und gingen ganz stolz davon mit dem ersten Buch, das ihnen allein gehörte. Ein Evangelium von Jesus Christus. Aber Jungs, eure Eltern, können die auch lesen? Nee, damals hat es keine Schule. Wer von euch kann am besten vorlesen? Du? Also, heute Abend, wenn ihr heimgeht, ihr geht zum Bürgermeister, oder? Und ihr sagt ihm, er soll das ganze Dorf zusammenrufen. Und du, der am besten vorlesen kannst, du liest es aus dem Buch vor. Und wenn ihr oder eure Eltern Fragen haben, kennt ihr das Haus bei der Brunnen dort unten mit der grünen Läden? Ja, dort wohnen wir. Und wenn wir nicht daheim sind, dann lasst einfach eine Notiz und wir kommen einmal zu euch. Und dann antworten wir eure Fragen. Und so sind wir immer wieder gerufen worden von interessierten Dörfern. Sie wollten mehr aus dem Buch, von dem Buch hören, von dem Jesus, wovon berichtet wurde. Und so sind wir am Abend gekommen, der Hauptmann vom Dorf, der Bürgermeister hat alle zusammengerufen. Alle, groß und klein, um uns herum. Sie hatten Fragen, gingen auf ihre Fragen ein. Wir haben ihnen Lieder beigebracht, wir haben gepredigt, wir haben Jesus bezeugt, wir haben für sie gebetet. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, immer noch Fragen. Irgendwann werde ich müde. Du, Thomas, gehen die nie ins Bett? Ja, freilich, aber die warten auf dich. Hä? Sie warten auf dich. Ja, wieso? Richard, du bist der erste weiße Mann, den sie je gesehen haben. Demzufolge haben sie nie gesehen, wie ein weißer Mann ins Bett geht. Die warten, bis du ins Bett gehst. Ja, du machst einen Witz. Nee, ich kenne sie schon. Ja, was machen wir? Richard, spiel nicht so doof, du gehst ins Bett. Ja, wo? Es gibt kein Bett. Die wollen sehen, du gehst hier ins Bett. Ja, aber wo ist das Bett? Richard, dort drüben, die Wolldecken, die Strohmatten, hol ein paar. Ja, das hat bestimmt Flöhe. Mach nichts, wir wollen auch ins Bett. Ja, aber ich habe meine Zähne nicht kaputt. Ja, nicht? Dann schäumst du am Mund, die meinst, du bist tollwütig und die schießen dich. Na ja, gut, ich habe die Strohmatten, die Decken geholt und habe mich so hingelegt. Und es hat funktioniert. Auf das haben sie gewartet. Da gingen sie ins Bett. Aber freilich haben sie auch nie gesehen, wie ein weißer Mann am Morgen aufsteht. Und das wollten sie auch erleben. Deswegen hat das ganze Dorf um mich herum kampiert, die ganze Nacht. Ja? Ja, eure Käsefüßen, kann ich ja denken. Ja. Nun, wir waren natürlich nicht einfach dort für die, die neugierig waren. Wir waren für Menschen dort, die irgendwie in ihrem Herzen von Gott vorbereitet waren. Und dieser Mann, der hat echte Fragen. Eine Woche später war er schon tot. Er wusste es auch. Voll Tuberkulose. Und der hat Fragen. Und irgendeinmal haben sie ihn getroffen, schon einige Jahre älter. Gedjo. Und als Gedjo zuhörte, brannte es in ihm. Ich habe mich doch nicht geirrt. Das ist es. Wir lassen die beiden miteinander reden und gehen mal nach Tibet. Vor längerer Zeit ist Schreckliches geschehen. Die Chinesen waren 9 Jahre unterwegs von der Grenze Chinas bis in der Hauptstadt. Sie haben ihre eigenen Straßen gebaut, ihre eigenen Brücken, ihre eigene Eisenbahn, ihre eigenen Flughäfen. Und dann sind sie mit der Roten Armee gekommen. Es gab ein Blutbad. Der Dalai Lama floh. Und als die Tibeter hörten, dass ihr Gott, ihr Papst und ihr König geflohen ist, wie ein Hund in der Nacht nach Indien, da gab es nur eines, da wollen wir auch hin. Zehntausenden versuchten es. Tausende sind niedergemäht worden von den Chinesen oben auf den Pässen. Aber Gelsang, der kannte die Schleichwege. Nicht? Und so kam er als Flüchtling mit etwa 100.000 anderen Tibeter nach Nordindien, Nepal, die Schweiz hat 1000 aufgenommen, Deutschland hat einige hundert aufgenommen. Nun, es war nicht einfach in den ersten Jahren. Wir haben das alles live erlebt. Wo wohnen? Indien ist sowieso ein überbevölkertes Land. Ja. Was für eine Arbeit und so weiter und so fort. Aber sie waren entschlossen, ihre Kultur, ihre Religion, ihre Sprache zu behalten. Man versteht ihnen auch. Und irgendein Mal habe ich ihn getroffen, Gelsa. Und wir saßen zusammen und ich erzählte mir seine Geschichte. Wie er jedes Jahr über den hohen Pass hin und her gegangen ist und wie er einmal angefangen hat, sich zu fragen, wer hat all das geschaffen. Ich habe gesagt, Gelsang, diesen Gott gibt es. Ich kenne ihn persönlich. Lesen wir miteinander in seinem Buch. Und so lasen wir, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und was ich jetzt erzähle, das ist über einige Wochen gelaufen, immer wieder Gespräche miteinander. Und ich raffe es ganz kurz zusammen. Einmal lasen wir miteinander das, was Paulus an den Römern geschrieben hat, im ersten Kapitel. Was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen, unter den Menschen, wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen kundgemacht, geoffenbart. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Größe lässt sich ja seit Erschaffung der Welt in seinen Werken deutlich wahrnehmen. Richard, das hast du bestimmt geschrieben. Nee. Das ist vor fast 2000 Jahren von einem gewissen Paulus geschrieben. Nein, du kennst meine Geschichte, das hast du gestern geschrieben, jetzt liest es. Nein, schau, es ist gedruckt. Oh ja, das stimmt. Aber das ist genau das, was ich erlebt habe. Ich gucke um mich herum, ich sehe all das Wunderbare und ich fange an zu überlegen, wer hat all das geschaffen? Ja, es stimmt. Gott offenbart sich an dem, was er geschaffen hat. Aber wieso kennen wir ihn nicht? Na, darum sind die Menschen auch ohne Entschuldigung, wenn sie trotz ihrer Erkenntnis Gottes ihm nicht als Gott Ehre und Dank dargebracht haben, sondern auf nichtige Gedanken verfallen und mit ihren unverständigen Herzen in Finsternis geraten sind. Und ich habe ihn ganz kurz aufgeklärt. Zu derselben Zeit, als das Evangelium nach Südindien kam, kam es auch nach Tibet. Da gab es ganz lebendige Gemeinden, Christen in Tibet. Sogar die Königin Mutter und der Premier Minister waren Christen. Und dann kam die große Verfolgung durch die Partei der Dalai Lama. Die Christen sind verfolgt, sind vertrieben. Man wollte diesen Gott nicht, sondern auf nichtige Gedanken verfallen, mit ihrem unverständigen Herz im Finsternis geraten sind. Du, sagt er, das stimmt. Wir sind wahnsinnig. Wir kriechen auf Hand und Knie um heiligen Bergen, um unsere Sünden vergeben zu lassen, stehen auf und sündigen weiter. Was muss ich tun? Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern euer Vergehen sind es. Und bitte, Gilsang, meine auch. Wir sind nicht besser. Sind unser Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Ja, müssen wir dann noch mehr beten? Ja, die sind Weltmeister im Beten. Die haben sogar Gebetsmühlen. Wobei, das sind keine Gebete, wie wir Gebet kennen. Das sind einfach Mantras. Das sind heilige Formeln, die einfach gesagt werden. Und dann so gibt's Papier hier drin und dasselbe Formels drauf. Und die drehen es, ja. Und die lesen, die zählen alles ab mit der Rosenkranz und so. Nein. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir so tun, wie wenn wir religiös wären, ja, und doch in der Finsternis, in der Sünde wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, Blut, sagt er, ja, Blut, Jesu Christi, seines Sohnes reinigt, das geht nicht, Blut kann nicht reinmachen. Ich verstehe dich, aber jetzt lesen wir zu Ende. Das Blut, ja, aber das ist grusig. Lesen wir zu Ende. das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nein, das kann ich nicht glauben. Überlege mal. Was haben wir schon gelernt? Wer ist Jesus? Gottes Sohn. Er kam hier auf Erden. Ja? Hat er gesündigt?
Nö.
Nicht einmal seine Feinde haben Sünde an ihm gefunden. Okay. Nun, wegen der Sünde muss ein Mensch sterben. Ja. Er ist gestorben. Wegen seiner Sünden? Nee. Für wen dann? Für uns? Ja. Also sein Blut ist geflossen. Ah, Logo. Wir waren schon ein bisschen weitergekommen. Ist aber Geld lang. Du glaubst, dass es einen Gott gibt, der das alles geschaffen hat? Ja. Und du glaubst, dass Jesus Christus sein Sohn ist? Ja. Und du glaubst, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist? Ja. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, das sage ich nicht. Ich weiß, aber jetzt lesen wir. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünden, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schulden bekennen, wir können es Gott sagen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, denn er hat das Gericht auf sich selbst genommen. Dann kann er vergeben. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Boah, das ist ja super, sagt er. Sag, ja, es ist super. Und willst du das auch? Nein. Hab gedacht, ich bin. Er glaubt an Gott, hat Gott gesucht, hat Gott gefunden, glaubt an Jesus, glaubt, dass Jesus Wunder getan hat, Gottes Sohn, alles, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, alles hat er geglaubt. Und jetzt im entscheidenden Moment, wo ich ihn frage, willst du, dass deine Sünden vergeben werden, sagt der Kerl nein. Sag, Gelsang, wieso nicht? Ja, ich liebe halt meine Sünden, Mann. Oh ja. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Er wusste alles. Ich wusste auch alles. Ich wusste, dass meine Mutter für mich betet. Ich kannte das Evangelium. Sang sogar im Kirchenchor. Aber ich wollte nicht Jesus als mein Herr und Heiland. Denn ich wollte die Welt erleben. Und am Samstagabend bin ich ausgezogen, um die Welt zu erleben. Und da meine Mutter auf ihren Knien neben dem Bett. Das ist eine Sauerei. Hey. Du willst dich besaufen, nimmst ein paar Schluck und schläfst ein. Du weißt ganz genau, Mutter betet neben ihrem Bett. Willst ein paar Mädels anmachen, gelingt gar nicht irgendwie. Mutter auf den Knien neben dem Bett. Ich kann euch sagen, ein rebellischer Teenager, der nichts von Jesus wissen will, das Gefährlichste, was ihm geschehen kann, ist eine betende Mutter. Ja. Meine Mutter, ihre Gebete sind erhört worden. Das hat eine Weile gedauert. Und dann habe ich mich während einem Volleyballspiel bekehrt. Da habe ich halt meine Sündhaftigkeit erkannt während dem Spiel. Ja. Ja, ich habe ihn sehr gut verstanden. Ich verstehe dich schon, aber weißt du, ich habe das alles durchgemacht. Und die paar lausige Sünden, wo ich festklammern wollte, die sehen nichts im Vergleich zu dem Leben, das Jesus seither mir geschenkt hat. Gelsang ist heute in der Schweiz. Ich weiß nicht wo. Aber Gott weiß es. Und wenn ich diesen Vortrag halte, dann bete ich halt wieder mal für Gelsang. Denn Gott weiß wo. Und solange er noch lebt, hat er immer noch eine Chance. Ja, Gedju und Thomas saßen lange miteinander. Gedju schaute auf sein Dorf hinunter und überlegte, wenn mein Vater damals so sauer reagierte, als ich Gott nur suchte, was wird er jetzt sagen, wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe ihn gefunden? Wow, 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 wow. Aber er stand auf und überlegte, oh, da wird was los sein. Er war nämlich selber Hauptmann geworden unterdessen. Der Vater war so alt. Das wird was kosten. Und dann schaut er Thomas an und sagt, Thomas, ich will, bete mit mir. Und er ging nach Hause. Es vergingen ein paar Wochen und jetzt spannt er wieder Wolle aus. Und seine Frau Rukmani schaut ihn ungläubig an und fragte, Gejo, was machst du? Ja, du siehst, ich mache ein Kleid. Für wen? Für dich natürlich. Ja, wieso? Normalerweise fängst du erst einige Wochen vor dem Götzenfest an. Und jetzt erst in einem halben Jahr. Warum machst du jetzt ein Kleid für mich? Weil du bist eine ganz tolle Frau und ich hab dich lieb. Kitschu, das hast du mir nie gesagt. Aber es stimmt, du bist eine ganz tolle Frau. Kitschu, hat das etwas mit deinem Jesus zu tun? Ja, das schon. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich einen neuen Mann bekommen habe. Und diesen Mann habe ich auch lieb. Kitschu, würdest du mit mir beten? Auch Bina hat das neue Leben ihrer Eltern eine Weile lang beobachtet und einmal sagte sie, Mami, würdest du mit mir beten? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, aber auch glaubt, indem man darauf eingeht, nicht einfach so im Kopf glaubt, ja, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das hat meine Susanna mit 4 Jahren begriffen. Sie hat ihre Schwester gehauen und hat gedacht, wenn das so weitergeht, lande ich in der Höhle und hat sich gleich daraufhin bekehrt. Und es hat bis heute gehalten. Ja. Ja, und die beiden Kinder, ja, die junge Schwester und der junge Bruder, auch sie kamen zum Glauben. Und als unsere Tochter Christa und unser Sohn Philipp in Kulutal waren, haben sie ihn kennengelernt, natürlich jetzt Erwachsene. Meine Frau hat dort in dem Tal eine Schule mit 8 Schülern angefangen. Heute sind es 400 Schüler und er ist der Schulleiter. Also, wir können Gott nur loben und danken. Aber jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal, der Dritte im Bund, Gejus Vater. Bis jetzt haben wir nur von ihm erzählt. Gejo, mein Sohn, irgendwie bin ich stolz auf dich. Du hast gesucht und du hast gefunden. Das ist auch gut so. Und das ist gut für Rukmani. Das ist super gut für die Kinder. Die waren immer eine Plage für mich. Das ist ja wahnsinnig, die Änderung. Ja, Vater, und Jesus ist auch... Ja, schon gut. Schon gut für dich. Gut für die Familie, super gut. Aber nicht für mich. Aber Vater, du wirst... Nein. Ich kann nicht meinen Vater, meinen Großvater, nur Großvater verleugnen. Nein. Ich bin zu alt. Aber Vater, hör mal auf. Aber Vater, hör auf! Nicht jeder hat so wohlwollend reagiert wie Gejos Vater. Einige andere Männer waren stocksauer. Nicht, weil Gejo Christ geworden ist, sondern weil er als Christ lebte. Als Hauptmann musste er Gerichtsfälle entscheiden. Und bis dahin war es natürlich so, wer am meisten Bestechungsgelder bezahlt, der bekommt Recht. Und jetzt hat Gejo keine Bestechungsgelder angenommen, sondern der hat Recht bekommen, der Recht hatte. Und was meint ihr? Wurde er dadurch populär, die reichen Bonzen? Die haben ihn gehasst. Aber die armen Schlucker, die jetzt Recht bekommen haben, die hätten dankbar sein sollen, oder? Die haben gedacht, das sei ein Depp, der spinnt ja. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, der verwöhnt sein Weib. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir bald eine Frauenherrschaft hier im Tal. Es ist wie wenn wir alle hier in einem dunklen Raum sitzen. Wir können dreckige Kleider tragen, macht ja nichts. Man sieht ja nichts, es ist dunkel. Und da kommt einer mit einer Kerze in den Saal hinein. Und dann sieht jeder sich, wie er ist. Und Gejo war wie die Kerze. Löscht die Kerze! Also wenn der Mann nicht einsichtig wird, dann löscht man halt die Kerze. Das ist Gejos Haus. Zu jener Zeit wurde hier oben eine neue Straße gebaut. Und an einem Abend fehlten, als die Arbeiter nach Hause gingen, 3 Stangen Dynamit. In der Nacht, ein Kanal oben am Hang, kam der Berg ins Rutschen und hat Gedjus Haus platt gerollt. Mit Gedju, Rukmani und die 3 Kinder darin. So macht man das dort. Wenn man nicht einsichtig wird, dann löscht man halt die Kerze. Oh, wart, es bewegte sich etwas. Ein Hand kommt hervor. Gedju, nur leicht verletzt. Die Balken sind genau so gefallen, dass das wie ein Zelt baute über das Bett, wo die Familie schlief. Man schläft alle zusammen, ja. Zog die Familie raus, erschrocken, aber heil. Am nächsten Tag sind sie alle herbeigeströmt, aus allen Dörfern ringsum. Seine Familie, die Sippe, der Clan. Gedju wissen ganz genau, wer es gemacht hat. Klar, ist dein Nachbar. Der hasst dich sowieso, der hat immer versucht, Land von dir abzuklauen. Aber jetzt hat sein Clan das zu Bund getrieben. Jetzt werden wir uns rächen. Nein, wir rächen uns nicht, sagte Gedju. Doch, wir müssen. Denk an unsere Frauen, denk an unsere Kinder. Wenn wir nicht jetzt Stärke zeigen, dann meinen sie, sie können mit uns herumspringen, wie sie wollen. Wir werden uns rächen. Nein, wir rächen uns nicht. Mein Gott wird dafür... Ja, du und dein Gott, wir müssen was tun. Ja, wir müssen was tun, sagte Gedju. Wir müssen mein Haus wieder aufbauen. Komm, hopp, gehen wir an die Arbeit. Nun, die haben den ganzen Frust am Hausbau abgeladen. Ja? Jetzt steht das Haus wieder. Neu aufgebaut. Sind ein paar Wochen vergangen. Plötzlich an einem Morgen kam der älteste Sohn vom Feind über der Feld gerannt, über die Mauer gesprungen. Gedjus Haus. Gedju, komm, sofort, bitte, mein Vater ist am Sterben. Er will, dass du für ihn betest. Ich weiß, er hat... Er ist dein Feind, ich weiß, es ist nicht richtig, aber bitte erbarme dich, komm, dein Gott ist stark. Und Gedju ging und betete für seinen Feind. Und Gott war wirklich gnädig. Und der Mann hat weiter leben dürfen. Boah, das hat sich herumgesprochen. Und da sind sie gekommen, sogar von weit her. Saßen zusammen, schwätzten über Dorfpolitik, über die Ernte, über Wetter, dies und jenes und allerlei. Aber wo man allein war, Gedju, erzähl mir von Jesus. Ja? Eine Erweckung fing an in dem Tal. Aber es gibt viele solche Täler und es gibt viele solche Dörfer und viele solche Menschen. Und wo sind die lieblichen Füße, die dorthin gehen? Nun, meine Füße sehen hier nicht so besonders lieblich aus. Aber alle Füße, die unterwegs sind, zu einem Schulkollege oder Kollegin, zu einem Arbeitskollege, zu jemandem in der Familie, zu jemandem in der Nachbarschaft, mit dieser frohen Botschaft, das sind liebliche Füße. Und es gibt noch viele, viele, viele Orte auf unserer Erde, wo Füße hingehen sollten. Es war wie ein neuer Frühling im Tal der Dämonen. Ist aber unser Evangelium verhüllt, dass man verblendet ist? So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, in welcher der Gott dieser Welt, und wer ist das? Das ist der Teufel heute. Wir haben ihm die Welt verkauft. Die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Ist egal. Er kann gute Dinge brauchen, Sport ist gut, aber man kann so fanatisch werden mit dem Sport, dass es zu einer Götze wird. Ein Auto ist was Gutes, kann so eine Götze werden. Es sind alle gute Dinge, es gibt natürlich schlechte Dinge. Die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, dass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Vater, du weißt ganz genau, du bist am Sterben. Und du weißt, dass es richtig ist, du hast es ja erlebt. Ich bin aber zu alt. Aber Vater, bitte Vater, ich bin so alt. Und er starb, zu alt. Und für diesen Mann kann ich nicht mehr beten. Das sage ich nicht triumphierend. Denn es ist, ich habe diesen Mann sehr gern gehabt. Aber es gibt einen zu spät, der nach dem Tod Es ist nur einmal den Menschen gegeben zu sterben und nach dem Tod kommt das Gericht. Und wenn ich heute Abend in das Gericht Gottes käme, mit allen meinen Worten, Taten und Gedanken von einem ganzen Leben, hätte ich keine Chance. Die einzige Chance ist, dass man gar nicht in das Gericht kommt. Und das ist die frohe Botschaft. Jesus hat das Gericht auf sich genommen. Deswegen sagt er, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Dieser Mann ging ins Gericht. Er wusste. Er wusste es ganz genau. Hat aber seine Entschuldigung. Er kommt ins Gericht und hat keine Chance, leider.